Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Sie bekommen jetzt einen Zettel, den Sie sich einmal durchlesen mögen. Und sicher werden Sie staunen, darum geht es heute, was unser Gehirn alles kann. Ich möchte meine Predigt einmal anders anfangen als sonst und zuerst ein paar Vorbemerkungen machen, ehe ich dann den Predigttext aus dem Johannesevangelium im ersten Kapitel erzähle. Können Sie das wirklich lesen? Versuchen Sie es einmal. Ja, es geht, nicht? Echt krass steht da oben in der ersten Zeile und beeindruckend, was unser Gehirn so alles kann mit seiner enormen Lernfähigkeit ganz unten. Und es gibt noch eine Steigerungsform, habe ich inzwischen gemerkt oder gelesen, wenn man von der unteren Zeile die Hälfte noch abdeckt, also von unten so Blatt noch dagegen legen würde, sodass man nur den oberen Teil der Buchstaben und Zahlen sehen würde, auch dann kann man es noch lesen. Ja, unser Gehirn ist zu erstaunlichem in der Lage, aber wozu nutzen wir es, liebe Gemeinde? Beobachten wir uns einmal selbst, wie weit reichen unsere Gedanken, die wir uns so täglich machen, unsere Sorgen, unsere Probleme, die wir bedenken? Wir haben da zwei Koordinaten, an die wir uns mal anlehnen könnten. Das erste ist die der Zeit. Wie weit reichen unsere Gedanken zurück? Worüber reden wir? Worüber machen wir uns Gedanken? Ich habe den Eindruck hauptsächlich über das, was wir selbst erlebt haben und vor allem über einschneidende Erlebnisse, die gravierend unsere Welt verändert haben. Ich erlebe, dass wir immer wieder noch über die DDR-Zeit reden und vergleichen mit dem, was heute ist, was ist besser, was ist schlechter. Und die Älteren von uns, die erzählen vielleicht dann auch noch von der Kriegszeit und Nachkriegszeit, von der Vertreibung und von der Verschleppung der Trutarmee und den Zeiten der Kommandantura für die Deutschen in der ehemaligen Sowjetunion. Ich habe den Eindruck, dass viel seltener davon erzählt wird, was wir selbst haben erzählen hören. Zum Beispiel über die Zeit, als der Kaiser hier noch regierte oder den Ersten Weltkrieg oder die Revolution. Und doch ist gerade jetzt zeitgleich eine große Demonstration von vielen Tausenden vermutlich auf dem Friedhof in Friedrichsfelde, bei der wieder an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die beiden Ermordeten aus dem Jahre 1919 gedacht wird. So ist es im Blick auf die Vergangenheit. Also eigentlich nicht so weit, vermute ich, reichen unsere Gedanken. Im Blick auf die Zukunft, wie sieht es da aus? Was beschäftigt uns da? Unsere Rente, unsere Strompreise, wie wird die nächste Rechnung aussehen? Die Mieten, was wird vielleicht nach den Wahlen im September werden? Ich habe den Eindruck, dass wir nicht viel weiter denken, dass uns viel mehr beschäftigt, was mache ich bis heute Abend, was vielleicht noch in der nächsten Woche. Wenn ich ganz gut bin, denke ich schon ans ganze Jahr. Aber viel weiter reichen unsere Gedanken wohl nicht. Und wie ist es, wenn wir unsere Gespräche so angucken, im Blick auf die Koordinate des Raumes? Wir hören jeden Tag Nachrichten aus aller Welt. Wir wissen, wo Australien liegt und dass die Welt rund ist. Auch hören wir von Raumfahrtplänen und von neu entdeckten Sternen und Planeten. Und dann wird oft die Frage damit verbunden, ob da dann vielleicht Leben möglich ist oder Leben gefunden werden könnte. Und damit sind wir dann ganz schnell wieder in längst vergangenen Zeiten. Wir hören vom Urknall, von Dinos und von Neandertalern, zum Beispiel, wenn wir unser Naturkundemuseum besuchen. Ich denke, dass das alles unser heutiges Weltbild ausmacht. Wir Menschen sehen uns im Gegenüber zu den Tieren und vergleichen uns mit ihnen. Unser Verhalten, unsere Gene, unsere Gehirnzellen und auch die Hauptfrage, die alle beim Forschen antreibt, scheint zu sein, wie das alles entstanden ist, was wir heute haben und wie wir miteinander verwandt sind. Angefangen von den Einzellern bis über die Affen und dann zu uns. Und obwohl da noch längst nicht alles geklärt ist, aber es ist offensichtlich eine weit verzweigte Entwicklungsgeschichte, aber ganz klar ist, die Affen und wir sind verwandt. Und so werden wir ständig oder wir vergleichen uns ständig mit ihnen. Auch in der Entwicklung unserer menschlichen Kultur sehen wir die Entwicklung vom Niederen zum Höheren. Und mit unseren Handys und Computern und Flugzeugen und Fernsehern sind wir natürlich ganz oben an der Spitze der Entwicklung und vergleichen nun, wie das so geworden ist und müssen feststellen, dass ganz vieles von dem, was jetzt unser Leben bestimmt, erst in den letzten 20 Jahren dazugekommen ist. Denken wir zurück, dass so vieles, was wir heute haben, eben erst so kurz entstanden ist, dann wäre ja die Frage für uns auch wichtig, was wird jetzt noch kommen in den nächsten 20 Jahren? Aber darüber habe ich den Eindruck, denken wir viel weniger nach. Hoffnung wird uns höchstens gemacht im Blick auf Krankheiten, die heute noch unheilbar sind, ob die vielleicht möglichst bald dann geheilt werden können. Und ja, und wenn wir daran denken, was heute schon möglich ist, was vor ein paar Jahren noch nicht ging, dann sind wir höchstens immer gleich bei der Frage der Kosten. Gucken wir in Bücher oder Filme, was die mögliche nächste Zukunft uns bringen wird, dann handeln diese Bücher und Filme meistens von Katastrophen und Kämpfen ums Überleben. Todernst geht es da meist zu. Ja, und mal abgesehen von Raum und Zeit, welche Werte beschäftigen unser Denken und unsere Gespräche? Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, diese drei Themen, die waren in den 80er Jahren sehr stark im Gespräch, aber das ist nun schon voriges Jahrhundert. Was ist davon übrig geblieben? Im Johannesevangelium, das runde 1900 Jahre alt ist, wird uns folgendes Geschehen erzählt. Johannes der Täufer sagt zu den Leuten, die zu ihm an den Jordan kamen: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, weil er vor mir da war. Als er so sprach, kannte Johannes diesen Mann noch nicht, aber damit er dem Volk Israel bekannt würde, deshalb taufte er mit Wasser. Das geschah, und als er taufte, da sah er Jesus auf sich zukommen, und er sagte: Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, dass er nach mir kommt, aber vor mir da war. Er ist der Erste. Und Johannes sah nun den Geist wie eine Taube vom Himmel herabschweben und auf Jesus bleiben. Während er es sah, hörte er Gott, der zu ihm sprach: Auf wen du den Geist herabschweben siehst und auf ihm bleiben, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Johannes bezeugt daraufhin: Ich habe gesehen und bezeuge es, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Liebe Gemeinde, das ist alles, was Johannes in seinem Evangelium über die Begegnung von Johannes dem Täufer mit Jesus erzählt. Wir haben vorhin Matthäus gehört. Hier ist nichts von der Taufe Jesu erzählt, auch nichts davon, wie die Menschen auf Johannes Worte reagieren und auch nichts, was Jesus daraufhin tat. Stattdessen wird hier im Johannesevangelium unser Blick auf den Kosmos gerichtet. Die Welt und die Sünde der Welt. Die ganze Welt und die Sünde der ganzen Welt. Ein riesiges Thema. Und gleichzeitig wird unser Blick gerichtet auf ein Lamm. Ein kuscheliges, weiches, warmes, weißes, unschuldiges Lämmlein. Einem kundigen Menschen fiel damals darauf hin, das ein, was Jesaja in seinem 53. Kapitel schreibt, von dem Knecht Gottes, der als Lamm zur Schlachtbank geführt wird und die Sünde des Volkes trägt, unsere Sünde, sagt er auch. Das Wort Lamm konnte in der Sprache zur Zeit Jesus, dem Aramäischen, auch Sohn oder Knecht bedeuten. Und Sohn und Knecht waren die Bedeutung ein und desselben Wortes. Stellen wir uns einmal vor, welchen weiten, weiten Bogen das Denken hier schlägt bei Johannes. Er schlägt einen Bogen, umfasst den ganzen Kosmos, die geordnete Welt im Unterschied zum Chaos und bringt dies mit Sünde in Verbindung, nicht nur unsere Sünde, sondern wie gesagt die Sünde der ganzen Welt. Und sie wird an einen Mann, an Jesus gehängt, ihm aufgeladen, als dem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wir sehen ihn am Kreuz, dem Tod überantwortet. Und dann ist da von einem zweiten Tier die Rede, der Taube, genauso sanft und weiß wie ein Lamm, wie wir ein Lamm gern in die Arme nehmen würden, so eine Taube auf die Hand und ihr dann so über die Flügel streichen. Die Taube wird mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Er ist unsichtbar wie die Sünde, die das Lamm trägt. Die Menschen in der Geschichte sehen nur Jesus. Aber Johannes der Täufer sieht mehr, den Geist, und er hört die Stimme Gottes, die davon spricht, dass Jesus mit Heiligem Geist taufen wird. Und dann ist da dieser Satz mit dem Vorher und Nachher. Nach mir kommt jemand, der vor mir gewesen ist. Ich denke, damit hat unser Gehirn Schwierigkeiten. Das geht eigentlich nicht. Dann muss zwischendurch derjenige nochmal weggegangen sein, ohne dass ich es bemerkte, wenn das möglich sein soll, dass nach mir jemand kommt, der vor mir da gewesen ist. Doch Johannes denkt hier in ganz anderen Dimensionen als wir, sozusagen aus der Vorzeit. Er denkt an das, was vor dem Urknall war, wenn es ihn denn gegeben hat, an die Ursache und den Grund alles Seins, an Jesus als das Wort Gottes, das im Anfang war und durch das alles geworden ist. Da kommen wir mit unserem Denken natürlich nicht mit. Das sind Dimensionen, die unsere Gedanken normalerweise nicht durchmessen. So weit denken wir heute nicht. Wir haben da keine Vorbilder und somit auch keine solchen Sätze in unserem Gehirn. Und solche Sätze, wenn wir sie hören, wie hier bei Johannes oder lesen, dann haben sie es schwer, bei uns gespeichert zu werden. Sicher, wir Christen, wir kennen das Wort vom Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und wir haben auch das Bild vor Augen, dieses Symbol des Lammes mit dem schräg darüber gelegten Kreuz über dem Rücken. Oder wir haben gar Gemälde vor Augen, alte Gemälde, auf denen Johannes zu sehen ist, der tauft und auf das Lamm zeigt, auf das Lamm mit dem Kreuz. Aber löst das irgendetwas in uns aus? Berührt uns das? Erstaunt uns das? Spüren wir, wie Jesus uns unsere Sünden abgenommen hat und wir nun frei sind? Fühlen wir den Heiligen Geist, der uns stark macht in der Liebe, der uns begeistert, uns Energie schenkt, unsere Arme öffnet, damit wir die ganze Welt umarmen können? Wir sind getauft mit Wasser, wie durch Johannes. Aber dies geschah, weil Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, hinauszugehen in alle Welt, zu allen Völkern, sie zu lehren und zu taufen. Und weil sie das tatsächlich getan haben, sonst säßen wir heute nicht hier. Liebe Gemeinde, unser Gehirn kann so dolle Sachen wie diese Schrift auf dem Zettel lesen. Ob es uns auch gelingt, wieder wie zu Zeiten der Evangelisten Zeit und Ewigkeit zu bedenken und Worte wie Wahrheit, Liebe, Güte, Sünde zu verstehen. Nicht nur bezogen auf einzelne Menschen, sondern bezogen auf den Kosmos, die geordnete Welt. Unser Gehirn kann das. Sonst hätten wir diese alten Texte nicht. Aber wollen wir das? Haben wir Mut, unser kleinkariertes Denken zu verlassen und uns auf so große Dimensionen einzulassen, auf das, was vor der Zeit war, auf das, was wir nicht erlebt haben und von dem uns nur Bücher noch etwas erzählen können, auf das, was kommt, wenn die Zeit an ihr Ende gelangt ist und die Ewigkeit wieder alles ist und für uns das Einzige, was wir wahrnehmen können. Sehen wir Johannes vor unserem inneren Auge. Johannes, wie er auf Jesus zeigt und sagt, ich bezeuge. Können wir uns vorstellen, selbst so ein Johannes zu sein, selbst so eine Johanna, die auf Jesus zeigt und sagt, ich bezeuge? Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, auch meine. Das schenke uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen das angefangene Lied weiter, die Verse 6 bis 8.